ProCamp 2019. Florian Hoppe spricht zum Thema Probe. Vom Gott, der mit dir geht.
Guten Abend. Das ProCamp war so geil, ich möchte dahin zurück. Ich hoffe, dass die allermeisten das von euch denken werden, wenn sie wieder zu Hause sind. Und dann nächstes Jahr die Chance wieder nutzen, auf dem ProCamp dabei zu sein. Aber ich hoffe auch, dass es euch ein bisschen anders geht, wie der Person, mit der wir gerade im Video gesehen haben. Dass ihr vielleicht nochmal freier und auch bewusster noch im Alltag stehen könnt, wenn Proben kommen, wenn Herausforderungen kommen. Und darum geht es auch heute Abend. Wenn ich das Wort Probe höre, wie ich auch darüber nachgedacht habe im Vorhinein, da kommt mir immer wieder ein Wort in den Sinn und das ist Probe-Abi. Probe-Abitursprüfung. In meinem Fall durfte ich es zweimal machen, weil ich habe mittlere Reife erst gemacht. Das heißt, ich hatte da auch solche Probeprüfungen und beim Abitur hast du ja die gleiche Kiste nochmal. Und ich fand es richtig furchtbar. Die gehen ja so lang wie eine normale Abitursprüfung und du bereitest dich da auch ordentlich im Normalfall drauf vor. Und es ist so ein furchtbarer Stress, diese Probeprüfung zu schreiben und denkst so, oh, wie anstrengend. Und dann überlegst du, das zählt nur meistens entweder gar nichts oder nur wie eine Klassenarbeit und danach kommt dann die wirkliche Prüfung. Und ich so, oh nee, gab's absolute Katastrophe. Also ich finde so eine Probeprüfung, die fand ich richtig eklig, weil ich richtig nervig, richtig anstrengend. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig Bock auf euer Abitur gemacht. Ihr habt da jetzt richtig Laune drauf, oder? Oder mittlere Reife oder was immer ansteht. Das ist immer wieder auch sehr spannend. Unser Leben hat auch viele Proben, viele Herausforderungen und die treffen uns immer wieder. Aber der Unterschied zu einem Probe-Abi ist, dass jede Probe und jede Herausforderung in unserem Leben einmal passiert. Weil wir haben kein zweites Leben, kein Leben B, sondern wir können nicht eine Probeprüfung in unserem Leben machen, sondern im Normalfall die Lektion und die Prüfung, die Herausforderung, die uns das Leben stellt, die sind da. Und dann gibt es kein, ich probiere es mal aus und wenn ich es nicht schaffe, yo, sondern die allermeisten Prüfungen unseres Lebens, die wirklich auch an die Substanz gehen, die sind einmal da und stellen uns in Frage oder stellen auch uns vor Herausforderungen, die wir davor vielleicht noch gar nicht so richtig erlebt haben. Vielleicht hast du gestern Abend eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Hast gesagt, ich habe euch ja die Geschichte von Barabbas und von Jesus erzählt, Jesus Christus, und wie Jesus tauscht mit dem Barabbas und seinen Platz einnimmt. Vielleicht hast du das gestern Abend gemacht und hast gesagt, ich möchte Vergebung für meine Sünden, ich möchte ein neues Leben beginnen mit Jesus. Vielleicht bist du aber auch an einem anderen Punkt in deinem Leben gestanden und hattest einen Bereich in deinem Leben, wo du Licht hineinlassen wolltest und diesen Prognosezettel auf diesen Nagel gehauen hast und dieses Licht dafür in dein Leben gekommen ist. Wenn du jetzt nach Hause gehen wirst, nach dem ProCamp, sind Gott sei Dank noch ein paar Tage, aber irgendwann kommt dann da auch ein Ende, dann kommen Momente in deinem Leben, wo schwierig sein werden, wo herausfordernd sein werden, wo du vielleicht sogar Nachteile hast in Beziehungen, in Freundschaften, weil du dich für Jesus entschieden hast. Vielleicht aber auch irgendwie indirekt, weil du jetzt gesagt hast, ich will verbindlich in die Jugendarbeit gehen und dann manche andere Hobbys plötzlich damit in Konkurrenz stehen, weil die zufällig am gleichen Tag oder am gleichen Termin wären. Und dann geht es darum, will ich an dieser Entscheidung festhalten und sagen, jawohl, Jesus, für dich? Oder bin ich dann doch wieder derjenige, der dann vielleicht dann doch wieder sich für die andere Seite, für die andere Sache entscheidet? Diese Herausforderungen, diese Proben, die werden auf dich zukommen, wenn du wieder nach Hause kommst. Heute werden wir uns einen sehr bekannten Text anschauen. Ich werde ihn euch auch gleich vorlesen, aber ich glaube, die allermeisten von euch haben ihn vielleicht sogar, also gelesen, habt ihn wahrscheinlich alle schon mal und vielleicht manche sogar auswendig gelernt. Das ist Psalm 23. Das ist ein Psalm in der Bibel, wahrscheinlich der bekannteste Psalm. Und dieser Psalm wird von einem Mann gesungen, erzählt, gedichtet, namens David. David war großer König, einer der bekanntesten Könige Israels. Und dieser König David erzählt in diesem Psalm, wie er Gott sieht. Und das finde ich super spannend. Jemand, der so berühmt ist, der so eine hohe Verantwortung für ein ganzes Volk hatte, stellt uns mal kurz vor, wie er Gott so sieht. Und er fängt damit an zu sagen, okay, David, also wie siehst du Gott? Er sagt, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich finde das ein mega cooles und mega starkes Bild. Das ist eigentlich total einfach und hat aber ganz viel Tiefe. Zum einen sagt er, der Herr ist mein Hirte, oder beziehungsweise erstmal, er ist ein Hirte. Das ist ein Beruf. Ein Hirte, wisst ihr wahrscheinlich, das ist ein Beruf, das ist jemand, der auf Schafe aufpasst, der dann auch von der Wolle von diesen Schafen profitiert, die kann er verkaufen, damit kann er irgendwas anstellen. Aber sein Hauptjob ist eigentlich, auf diese Schafe aufzupassen, dass ihnen nichts passiert. Und dann sagt er, dann geht er weiter und sagt, aber mein Gott, der gleicht nicht nur einem Hirten, einem kaltschnäuzigen, kaltherzigen Hirten, der nur auf Profit aus ist, der nur will, dass er so viel Wolle wie nur irgendwie möglich bekommt und die Schafe, wenn die mal nicht spuren, dann haut er sie wieder in die Linie oder was auch immer, oder ist böse zu denen oder wie auch immer. Nein, er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er sagt, dieser Gott ist richtig gut. Gar nichts mangeln. Ich finde, mir wird nichts mangeln, das ist vielleicht so ein bisschen ein älterer Ausdruck, das sagen wir vielleicht heute nicht mehr. Also bei Gott wird mir nichts mangeln, steht in der Bibel, ich würde sagen, Gott gönnt uns hart. Okay? Gott gönnt uns hart. Das wäre vielleicht eher so eine passendere Formulierung für uns heute. Gott ist ein Gönnergott. Der es richtig gut meint mit uns. Richtig gut. Der uns richtig viel geben möchte, das wir vielleicht gar nicht denken würden. Der uns sogar manchmal noch mal mehr geben möchte, wie wir erwarten. Und manchmal denken wir, das ist doch fast schon zu gut. Das finde ich ganz besonders, kommt das zum Ausdruck bei diesem Tausch von Jesus und Barabbas, was ich euch gestern erzählt habe. Wo wir sagen, krass, dass jemand anders für mich gerade steht. Das ist doch viel zu gut für mich, das habe ich doch gar nicht verdient. Nee, haben wir tatsächlich nicht verdient und trotzdem schenkt es uns Gott. Da merke ich, wow. Dieser Gott hat so viel Gutes für uns bereit. Und der David selber, der hat auch erlebt, dass Gott ihm hart gönnt. Dieser David war jemand, der war König von Israel und so groß wie Israel zu der Zeit von König David war, war es nie wieder. Er hat ein riesiges Regierungsgebiet gehabt, er hat richtig viele Kriege gewonnen, konnte dieses Land weit ausstecken, konnte dieses Land gut regieren, hat dieses Land gut im Griff gehabt, es war wirtschaftlich erfolgreich, er hat Paläste bauen können, er hat auch für die Leute Häuser bauen können, sie waren reich, sie waren wohlhabend, es hat richtig alles floriert und funktioniert. Und in der Königszeit David, da liefen die Sachen echt richtig gut. Und deswegen schreibt er dann auch in Vers 2 und 3, wenn er Gott vorstellt, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Wenn ich mit diesem Gott unterwegs bin, komme ich an Orte, die mir richtig gut tun, die meiner Seele gut tun, wo ich erleben kann, hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich her. Das ist das, was er erlebt und was er wahrnimmt. Und das finde ich unglaublich schön. Aber heute Abend geht es um das Thema Probe, um das Thema Herausforderung. Und auch bei dem König David war das so. Der König David hat ein paar Fehler gemacht, ein paar ordentliche Fehler gemacht. Und dann, als er älter wurde später, ist es eine ziemlich hässliche Kiste passiert. Nämlich einer seiner Söhne namens Absalom, der hatte irgendwann keinen Bock mehr auf seinen Papa, dass der regiert, weil so wie der regiert irgendwie in Schwachheit, der hat das Land nicht mehr wirklich im Griff, ich will nicht mehr unter seiner Fuchtel sein. Und somit hat sein Sohn Absalom gegen seinen eigenen Vater geputscht, hat versucht, ihn vom Thron zu stoßen und hat eine Intrige versucht anzuzetteln in der Stadt Jerusalem, um das zu schaffen, um derjenige zu werden, der die Macht übernimmt. Boah, und das tut weh, wenn dein eigener Sohn, den du liebst, den du hochschätzt und achtest, plötzlich so hart dich untergräbt, so hart gegen dich vorgeht. Puh. Also das hat dem David richtig wehgetan und war richtig übel für ihn. Und es gab noch einige andere krasse Geschichten. Das könnt ihr gerne mal nachlesen, wenn ihr die Bibel da im ersten und zweiten Königebuch, Samuelbuch aufschlagt. Da gibt es ein paar abgefahrene Geschichten, die wir über den David lesen können. Und als er so über diese Geschichte mit seinem Sohn nachdenkt, glaube ich, beschreibt er diese Situation folgendermaßen. In Vers 4 schreibt er, Psalm 23, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens oder im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Für den David war die Situation mit seinem Sohn definitiv ein richtig dunkles Tal. Sein Sohn stirbt auch. Der überlebt es nicht. Einer der Hauptmänner aus Davids Legion, der ersticht ihn. Und das ist übel. Sein Sohn stirbt. Einige seiner anderen Söhne sterben in diesem Konflikt ebenso. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Tal des Todes Schattens. Ein richtig, richtig dunkles Tal, das durch das der David dort durchgegangen ist. Und ich finde es beeindruckend, wie der David dieses Tal beschreibt und wie er auch die Situation beschreibt. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, bist du bei mir. Wenn sich eins dieser Schafe verirrt hat, das ist das Bild, was er hier vor Augen hat, wenn diese 100 Schafe unterwegs sind und eins ist weg, dann lässt dieser Hirte die 99 stehen und sagt sich, ich suche das eine, das im tiefen, dunklen Tal steckt. Und dann geht er zu diesem Schaf. Und das Abgefahrene ist, was macht er dann damit? Geht er dann zu diesem Schaf und sagt zu ihm, Pech gehabt? Du bist so dumm, du bist weggelaufen, du bist jetzt hier unten in dem Tal, gut, bleib hier. Also so ein Schaf will ich bei mir nicht dabei haben, das jetzt selber sich hier rein manövriert hat in den ganzen Scheiß. Ist mir total egal, bleib hier, ciao. Oder er geht runter und er nimmt dieses Schaf und gibt ihm erstmal einen ordentlichen Tritt. Blödes Schaf. Und dann nimmt das vielleicht noch irgendwie unter den Arm, aber weil es halt nicht mehr laufen kann, weil er die Beine gebrochen hat und trägt es dann vielleicht noch aus dem Tal raus. Oder geht er hin und sagt, ja, du bist jetzt hier in dem Tal, das ist auch ein bisschen scheiße, ah, hier gibt es irgendwo einen Notausgang, da gehen wir einfach jetzt durch den Notausgang und dann ist der ganze Müll auch hier schnell rum und dann haben wir das auch geschafft. Nee, dieser Hirte, dieser Gott, geht in dieses dunkle Tal darunter zu dem Schaf und tröstet es. Und zeigt ihm, ich bin da, ich bin bei dir. Mit seinem Stecken und mit seinem Stab, das ist damals das Bild gewesen, er haut es so auf den Boden und das Schaf hört, dass der Hirte da ist und gewinnt Vertrauen, weiß, dass der Hirte es gut meint, dass der Hirte es liebt. Und dann geht dieser Gott nicht zum Notausgang. Das würden wir uns oft gerne wünschen. Das hätte sich auch der David gewünscht, dass Gott mit ihm zum Notausgang geht, wenn er mitten in diesem dunklen Tal ist. Aber nein, unser Gott ist ein Durchgehergott. Ein durchs Talgehergott. Der geht bis zu dem Schaf und dann sagt er zum Schaf, hey, ich bin da, wollen wir gemeinsam durch dieses dunkle Tal durchgehen? Ich kann das Tal jetzt nicht wegnehmen. Ich kann mit dir nicht zum Notausgang gehen. Aber ich kann dir eins garantieren. Ich gehe mit dir gemeinsam Schritt für Schritt durch dieses Tal und ich verspreche dir, dass ich dich niemals alleine lasse. An keinem Moment, in keiner Situation, selbst wenn du das denken würdest, bin ich dir näher, als du glaubst. Und das sagt er zu diesem David, als er am Boden liegt, als er in der dunkelsten Stunde seines Lebens ist. Ich möchte euch heute von der dunkelsten Stunde in meinem Leben erzählen. Die dunkelste Stunde in meinem Leben, und es fällt mir echt brutal schwer, weil das ist eine Situation, die mich immer noch auch stark beschäftigt. Die dunkelste Stunde in meinem Leben ist noch gar nicht so arg viele Jahre her. Es ist 6 Jahre her. Die dunkelste Stunde in meinem Leben war, habe ich ja erzählt, ich bin über einen Freund in die Jugendarbeit gekommen. Bei mir daheim, dieser Kumpel war witzigerweise auch der, der im Fußball richtig gut war, im Kampfsport richtig gut war und im Schützenverein. Und er war Christ. Also er hatte quasi alles. Und der hat mich eingeladen in seine Jugendarbeit. Gabriel hieß der. Und ich war gemeinsam in der Jugendarbeit und es war richtig cool. Wir sind beste Freunde schon von klein auf gewesen, vom Kindergarten an gewesen, haben richtig viel Zeit miteinander verbracht, sind im gleichen Dorf aufgewachsen und haben uns immer richtig gut verstanden. Und als ich dann auch Christ wurde und er war als Kind schon Christ geworden, war mega cool, weil wir konnten uns immer wieder über Gott unterhalten, immer wieder gemeinsam die Bibel lesen, immer wieder gemeinsam irgendwie auch über Dinge beten, wenn es uns irgendwie schlecht ging, wenn wir herausgefordert waren, waren wir gemeinsam unterwegs. Und dann kam es zu einer Trennung, einer kurzen Trennung, nämlich ich bin zum FSJ nach Südamerika gegangen und er hat hier in Deutschland ein FSJ gemacht nach dem Abi. Und da waren wir dann mal 1 Jahr getrennt. Aber wir waren immer wieder in Kontakt, haben miteinander geskypt, Damals gab es noch kein WhatsApp. Damals musste man noch andere Methoden finden. Mails schreiben. Und so waren wir im Kontakt geblieben. Und cool war, während unseren beiden FSJs, bei mir in Südamerika, bei ihm hier in Deutschland, haben wir beide gemerkt, hey, wir haben Bock, Jugendreferenten zu werden. Dazu muss man Theologie studieren und das haben wir dann vorgehabt. Und somit haben wir beide beschlossen, wir studieren gemeinsam in Liebenzell Theologie. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich bin dann aus dem FSJ wiedergekommen. Wir haben uns beworben in Liebenzell und eine schwierige Kiste war, während seinem FSJ ist seine Mutter schwer krank geworden. Seine Mutter ist an Lungenkrebs erkrankt und es war in einem so späten Stadium, wie es wahrgenommen wurde, sodass man sie nicht mehr retten konnte. 3 Tage, nachdem ich aus Ecuador wiederkam, ist sie verstorben. Und ich war dann quasi eine Woche, nachdem ich wieder da war, auf der Beerdigung von der Mutter meines besten Freundes. Das Schwierige war, er war ohne Papa aufgewachsen. Die Eltern waren nie verheiratet und somit hat der Vater woanders gewohnt. Und er hatte auch nicht so den starken Bezug zu ihm. Und so kam es, dass wir beide und meine Eltern dann beschlossen haben, hey, er zieht zu uns. Er zieht zu uns nach Hause, weil wir studieren ja beide am gleichen Studienort. Das heißt, wir haben gleichzeitig Ferien, von daher easy. Dann braucht er sich nicht noch eine separate Wohnung zu Hause mieten, sondern er kriegt einfach bei uns daheim ein Zimmer. Aber so eine Extrafamilie ist manchmal schwer, auch eine eigene Familie zu ersetzen. Und nach dem Tod von seiner Mama war so eine Schwere auf ihm. Eine Schwere auf seiner Seele, auf seinem Leben, die irgendwie nicht so leicht weggegangen ist, die irgendwie da geblieben ist. Man nennt es auch eine Depression. Eine Krankheit, die passiert, wenn es dir schwer fällt, wieder Freude zu empfinden. Und wenn du da blockiert bist. Und das ist bei ihm passiert. Eine Depression hat sich eingestellt, am Anfang recht leicht, und die wurde immer stärker. Und wir haben gemeinsam dann studiert und wir hatten aber auch immer wieder schöne Momente und coole Momente. Aber irgendwie habe ich gemerkt, wie seine Person immer schwerer wurde, sein Herz immer schwerer wurde und irgendwie diese Freude nicht mehr so leicht rauskam. Nach 2 Jahren war es so, dass wir beide gesagt haben, wir wollen mal noch woanders studieren. Ich bin zu einem Praktikum gegangen in die Südsee und er ist zum Studium nach Kanada gegangen. Wir sind auch wieder da im Kontakt miteinander geblieben, haben immer wieder, da gab es dann schon WhatsApp, konnte man dann miteinander schreiben und haben aber auch immer wieder miteinander geskypt, Videokonferenzen gehabt, einfach miteinander gesprochen. Vor mir war es ein Anliegen zu wissen, wie es ihm geht. Und dann im Oktober war es so, dass er kriegt so einen Anruf und es heißt, hey Flo, von dem Lehrer von der Schule da drüben, der Gabriel ist weg, er ist verschwunden, der kam nicht wieder in der Nacht. Und bei mir war schon so, okay, keine Ahnung, was passiert ist, wurde da irgendwie überfallen oder ist irgendwas gewesen. Und dann haben sie mir gesagt, sie haben einen Brief gefunden, einen Abschiedsbrief, wo er ein bisschen auch über das redet, wie seine letzten Jahre so für ihn waren und auch sein Gefühl im Herzen. Und dann bin ich natürlich zu Gott und habe gesagt, Gott, lass ihn wieder auftauchen, lass irgendwo Leute sein, die ihn halten, die ihn auffangen. Und dann habe ich einen Tag später, es war schon tief in der Nacht, einen Anruf bekommen von einem Lehrer hier aus Deutschland, der mir gesagt hat, dass sie ihn gefunden haben, tot. Er ist von der Brücke gesprungen und hat sein Leben beendet. Und das war für mich brutal hart, diesen Moment zu erleben, dort zu stehen. Ich weiß noch ganz genau, wo ich stand, wo ich den Anruf bekommen habe, wo diese Nachricht mein Herz getroffen hat. Und man denkt eigentlich nur, Scheiße, was soll das? Ich bin dann rausgegangen an die frische Luft, um zu beten und mit Gott zu reden. Und ich habe geweint, weil ich einfach so fertig war, dass mein bester Freund nicht mehr da ist. Und es hat mir richtig wehgetan. Es war schwer. Und habe ich zu Gott gesagt, Gott, warum? Und Gott hat mir nicht das Warum beantwortet. Weil manchmal steht Gott auch solchem Schmerz einfach gegenüber und weint mit mir. Aber was ich in dem Moment erlebt habe, war, dass Gott mich in die Arme genommen hat und gesagt hat, hey, aber ich bin da. Ich bin da für dich und ich gehe nicht weg. Und ich habe Gott öfters mal gefragt, warum wir nicht den Notausgang dort nehmen konnten in diesem dunklen Tal. Warum gab es keine Alternative, die wir gehen konnten? Und ich habe es hier gefunden, weil Gott ein Gott ist, der mit mir durchs Tal hindurchgeht, der mit mir weint, der mit mir leidet, der aber zu mir sagt, hey Flo, ich lasse dich niemals alleine. Egal wie groß die Herausforderung ist, egal wie groß das Problem ist, egal an welchem Punkt du stehst, ich gehe mit dir mit. Und das will ich dir heute sagen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du in deinem Leben stehst. Ob du jetzt schon merkst, dass in deinem Leben was vorgefallen ist, wo eine tiefe, tiefe Schwere in dir liegt. Ob du vielleicht, wenn du nach Hause kommst, in eine Situation hineinkommst, wo der ganze Scheiß, der davor vielleicht weg war, der vielleicht übers Pro-Camp weg war, wieder neu in dein Leben reinkommt und dein Herz wieder dunkel und düster macht. Dann will ich dir heute sagen, diesen Gott, den du Papa nennen kannst, den du kennenlernen kannst, das ist der Gott, der zu dir sagt, ich gehe mit dir durchs dunkle Tal. Heute Abend ist Gebetsabend, wo du mit diesem Gott reden kannst. Du hast da verschiedene Möglichkeiten, die wird nachher der Markus vorstellen. Und ich will dich ermutigen, genau das zu tun. Rede mit diesem Gott über diese Proben, über diese Herausforderungen, über diese dunklen Stunden, die du vielleicht schon erlebt hast. Aber wenn du an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben stehst, sodass du sagst, wow, mir geht's mega gut, dann rede mit diesem Gott darüber, wie gut es dir geht und danke ihm dafür, damit du stark bist, wenn diese dunklen Momente kommen, die richtig wehtun. Und du dann weißt, zu wem du rennen kannst, nämlich zu Gott, der zu dir sagt, ich lass dich niemals allein. Auch wenn du es denkst, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, ich bin immer bei dir und ich gehe mit dir zusammen durch das Tal des Todesschattens. Ich bin dein Licht. Das ist unser Jesus. Das ist der Gott, dem wir nachfolgen. Und ich mag dich einladen, begegne diesem Gott heute und rede mit ihm. Er lässt dich niemals alleine. Ich möchte beten. Jesus, Gott, Vater. Wir stehen manchmal in so einem dunklen Tal, wo wir herausgefordert sind, wo sich alles schwer anfühlt und wo wir denken, wir müssten jetzt den Notausgang nehmen. Aber wo du uns zuflüsterst und sagst, nein, nimm nicht den Notausgang. Tu dir nichts an und geh auch nicht den einfachen Weg, sondern bleib bei mir. Und geh mit mir gemeinsam, ich gehe mit dir durch das Tal und ich garantiere dir, dass es gut wird am Ende. Es wird gut am Ende, denn ich bin gut. Das sagt Gott heute dir, das sagt Gott mir. Danke, Jesus, dass du uns niemals alleine lässt, sondern dass du immer bei uns bist. Und wenn unser Herz es manchmal nicht ergreifen kann und fühlen kann, dann bist du höher als all unser Verstand, als alles, was wir verstehen und was unser Herz fühlen kann. Und du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Und du nimmst uns an die Hand und gehst mit uns durch dieses Tal. Danke. Schreib das tief in unser Herz, dass wir dir vertrauen können. In allen Schwierigkeiten und in allen Herausforderungen bist du Licht. Amen.